Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Tja, und Dennis Horn. Leider ist gerade Warnstreik bei der Gewerkschaft der Opener-Sprecherinnen. Machst du nichts.
Schön, dass du wenigstens da bist, ne? Dennis.
Ja. Ja.
Das Aus von Mona Lisa. Braucht es im Fernsehen noch Frauensendungen?
Das Gendern von Benjamin Blümchen. Die Rolle der Frau in Kinderprogrammen.
Die Zukunft des Journalismus. Wie sich eine PR-Agentur auf die Zukunftssuche in Sachen Medien begeben hat.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Sandra Müller. Sie gehört zur Initiative Fair Radio, die sich für glaubwürdiges Radio einsetzen möchte. Sandra Müller beschäftigt sich auf der Webseite von Fair Radio mit einem Fall von Schleichwerbung bei FFH, einem Privatsender in Hessen. Diesen Fall hatte Fair Radio selbst bei der Landesmedienanstalt in Hessen gemeldet, dann aber nichts mehr von denen gehört. Sandra Müller schreibt, Zitat, bei FFH vorgestellt wurde ein einzelner Carsharing-Anbieter mit eindeutig werblichen Formulierungen und in der Form, die weit über das programmlich akzeptable dramaturgische Maß hinausging. Man habe FFH darüber informiert, schriftlich, und der Sender habe Besserung gelobt, fertig. Man nennt das einen aufrichtigen Hinweis. Und niemand außer der Sender und die Landesmedienanstalt erfährt was davon. Nicht die Medienversammlung der Medienanstalt, nicht die Öffentlichkeit, nicht die Hörer.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Das Problem an diesem Fall, die Landesmedienanstalt ist die Aufsichtsbehörde. Eine Aufsichtsbehörde, die also laut Fair Radio ein freundliches Na-Na-Na, dass uns sowas bloß nicht wieder vorkommt, raushaut. Das ändert natürlich nichts. Es bräuchte härtere Regeln für Verstöße. Dass sie öffentlich gemacht werden zum Beispiel, dass idealerweise sogar die Sender selbst sie öffentlich machen müssen. So etwas gibt es in einer ähnlichen Form schon im Pressekodex. Und da ist es sogar eine Selbstverpflichtung.
Das war übrigens jetzt live vorgetragen.
Mhm.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Gender-Medien-Magazin. Du, Dennis, schau doch mal auf deine Mickey-Maus-Uhr.
21.45 Uhr.
Ah,
ja.
Zeit für das Heute-Journal.
Ach, guck mal, Kleber und die Furtwängler hier.
Ach, die sind ja auch nämlich mit, ja, auf jeden Fall dabei.
Frau Furtwängler, da habe ich in Ihrer Studie gelesen, Sie zählen die Tiere und sagen, die Männerstimmen überwiegen und die männlichen Ameisen überwiegen. Wollen Sie jetzt Benjamin Blümchen Gender Mainstreamen oder wohin führt das?
Naja, aber es wäre ja ganz schön, wenn dieser Fantasieraum, der aus Schwammköpfen oder aus Einhörnern besteht, durchaus halb-halb. Es gibt ja gar keinen Grund, dass der zu 80% männlich ist. Oder meinen Sie doch?
Nein, das meine ich nicht. Und auf dem Akkord können wir uns wunderbar verabschieden. Danke für das Gespräch.
Ach, sehr gern. Was war das für eine Aufregung, als dieses Interview vor ein paar Tagen im ZDF-Heute-Journal lief. Da ging es um eine von Furtwängler vorgestellte Studie über die Rolle von Frauen in den Medien. Das Ergebnis, Frauen sind deutlich unterrepräsentiert in den Medien und stellen demnach nur ein Drittel der Hauptdarsteller auf dem Bildschirm.
Dabei ging es auch um Kindermedien. Klebers Frage habt ihr gerade gehört, ob Benjamin Blümchen künftig gegendert werden müsste. Diese Frage sorgte für Empörung. Und dann noch mehr. Die letzte Ausgabe des Frauenmagazins ML Mona Lisa, auch im ZDF, die lief am vergangenen Wochenende. Man verabschiedete sich mit dem Hinweis, man habe alles erreicht, was es zu erreichen gäbe. Aber wie steht es tatsächlich um die Rolle der Frau in den Medien?
Ich finde, das sollten wir heute Abend mal klären, und zwar an der Benjamin-Blümchen-Frage. Denn Klebers Frage, ob man Benjamin Blümchen jetzt Gender-Mainstream sollte, sorgte ganz schön für Aufruhr in den sozialen Netzwerken. Ich zitiere mal, ach Herr Kleber, reden Sie doch mal mit Ihren Töchtern, stand da, und an anderer Ecke wurde hingepinselt. 2017 mit Feminismus zu kommen, ist so spießig, aber auch Kleber hat die Rolle des naiven Mannes gut gespielt. So hieß es zum Beispiel auf Twitter.
Da hat es im Netz ein paar Mal Terreur gemacht. Wir gehen der Benjamin-Blümchen-Frage auf den Grund mit einem Fernsehproduzenten und einer Literaturwissenschaftlerin und was mit Medienreporter Johannes Meyer.
Wer schon mal einen Spielzeugladen besucht hat, weiß, der Markt der Kindermedien ist riesengroß. Unzählige Bücher, Hörspiele und DVDs, dahinter verbergen sich jede Menge Geschichten. Aber sind alle Medien so männerfixiert, wie es die Furtwängler-Studie vermuten lässt? Georg Busseck ist TV-Macher mit Schwerpunkt Kinderfernsehen. Seine Produktionsfirma E&U TV produziert in Köln Sendungen wie Kann es Johannes für den WDR, die Jungs-WG und die Mädchen-WG für das ZDF. Er ist von der Diskussion enttäuscht.
Ich finde es erstaunlich und auch sehr schade, dass die Diskussion im Jahr 2017 überhaupt noch geführt werden muss und geführt wird. Denn es ist ganz klar, wir haben 50% Frauen, 50% Männer, dass die gleich paritätisch im Fernsehen abgebildet werden sollten, sollte heutzutage eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Buseck sagt, dass schon beim Pitchen der Sendung bei großen TV-Anstalten darauf geachtet wird, in welchen Lebenswelten die Serien spielen.
Wir machen uns da wirklich große Gedanken drüber und vor allen Dingen geht es weniger eigentlich um die Quantität, sondern qualitativ darum, inhaltlich festzulegen, wie porträtieren wir Jungs und wie porträtieren wir Mädchen. Ich glaube, das ist eigentlich die viel spannendere Debatte. Und die hat sich auch gewandelt. In den 90er Jahren gab es so eine reflexartige Entwicklung, dass man gesagt hat, sobald ich das Thema Fußball habe, nehme ich eher mal eine Mädchenmannschaft. Sobald ich das Thema Tanzen habe, dann porträtieren wir einen Jungen. Und das war, glaube ich, auch wichtig. Das hat nichts mit Umerziehung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass man ein Umdenken und auch Möglichkeiten den Gruppen zeigen möchte. Dass man sagen möchte, hört mal zu, es ist eine Möglichkeit, dass ein Junge auch tanzen kann und es ist eine Möglichkeit, dass ein Mädchen Fußball spielt, dass ein Mädchen vielleicht Interesse an Autos haben.
Furtwänglers Kritik kann Buseck nachvollziehen, sagt aber, dass die Kritik am Fernsehen zu kurz gedacht sei und dass die Kritik an zu vielen Männerstimmen auch eine Ursache habe.
Das ist sogar eine ganz bewusste Sache. Wir sind tatsächlich auch männerlastig bei unseren Produktionen. Allerdings hat das was damit zu tun, dass wir gerade eigentlich einem anderen Trend entgegenwirken wollten. Momentan ist es so, dass in den pädagogischen Einrichtungen wie Kindergarten und Grundschule, das sind unsere Zielgruppen eigentlich von den Zuschauern her, dass dort fast nur Frauen anzutreffen sind. Und dann war die Überlegung, dass man sagt, bei den Offsprechern, die ja Sachen einordnen, dass wir ganz bewusst auch Männerstimmen mal zeigen, weil ansonsten diese Generation eigentlich immer nur von Frauen etwas gesagt bekommt, immer nur Frauen hören.
Doch nicht nur für die Kinderfernsehmacher liefert das Heute-Journal-Interview Gesprächsstoff. Literaturwissenschaftlerin Dr. Jana Mikota von der Universität Siegen forscht zu Kinder- und Jugendbüchern. Sie hat die Diskussion um Frauen- und Männerverhältnisse im Kinderfernsehen verfolgt. Sie hat beobachtet, dass es in der Literatur eher umgekehrt sei. In der Literatur gäbe es mehr starke Mädchen. Sie glaubt, dass die Ursachen für die Männerdominanz im Kinderfernsehen auch am Publikum läge.
Und ich denke, dass jemand, der einen Kinderfilm hat, auch ein anderes Publikum hat, als möglicherweise vor Augen, als jemand, der ein Buch schreibt. Sodass man jetzt nicht sagen kann, in Kinder- und Jugendmedien gibt es mehr Jungs als Mädchen. Möglicherweise haben wir eben Stereotypen in Filmen, wie zum Beispiel die wilden Hühner oder die wilden Kerle, die für ein größeres Publikum publiziert werden, die ja auch ein Stück weit so ein Unterhaltungsmedium darstellen. Wenn ich mir aber den skandinavischen Kinderfilm zum Beispiel anschaue, haben wir dort wieder ganz andere Kindheitsbilder, aber auch da eben in diesen sogenannten Filmen, die man auch als Arthouse-Filme bezeichnen könnte.
Literaturwissenschaftlerin Mikota wünscht sich von den Fernsehmachern mehr Mut, auch mal auf eher unpopuläre Stoffe aus der Kinderliteratur zurückzugreifen.
Auch da sehr unterschiedlich. Also wir haben sehr starke, wir haben natürlich sehr schwache, auch schwache, aber schwach meine ich, weil es sich zum Beispiel um psychologische Kinder- oder Jugendromane handeln, die Gewalt in der Familie zeigen, die Depression handeln und eben auch versuchen, sich in die Psyche des Kindes hineinzufühlen. Wir haben auch momentan so eine Entwicklung, dass wir auch Mädchenfiguren haben, die so ein bisschen auch an den Nerd erinnern, wobei ich Nerd eben nicht negativ sehe. Aber das sind eben die, die sich für Zahlen interessieren, die sich für Physik interessieren, für Gleichungen.
Ein gutes Beispiel für ein starkes Mädchen sei zurzeit die Maulina-Schmidt-Trilogie, sagt Kinderbuchexpertin Mikota. Heldin Maulina Schmidt muss die Trennung ihrer Eltern verdauen, einen Umzug schlucken und sich an einer neuen Schule zurechtfinden. Kritik übt Mikota jedoch am Buchhandel. Einige Buchhändler hätten eher schwierige Stoffe nicht immer im Blickfeld, stellt sie ernüchtert fest.
Man muss sich auch nichts vormachen, die Texte sind oftmals Ladenhüter. Die kommen auch nicht gegen die ganzen Unterhaltungsliteratur, die in Stapel da liegt, die auch von den Verlagen anders vermarktet wird als diese Texte. Das sind so, ich sage immer, leise, stille Bücher, die aber unglaubliches Potenzial haben.
Ein zweiter Blick auf die Bücher und Filme abseits des Mainstreams lohnt sich also, besonders für Eltern. Und ein zweiter Blick auf Gender-Diskussionen im Kinderfernsehen lohnt sich ebenfalls. Benjamin Blümchen muss sich also keine Sorgen machen, dass er gegender-mainstreamed wird. Auch wenn die Furtwängler-Studie das nahelegt. Experten sehen die Studie differenziert. Man muss also mit offenen Augen auf die Diskussion blicken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Selbst das Medienmagazin, ja, das Woche für Woche der Branche den Spiegel vorhält, müssen wir sagen, es ist gar nicht so schlecht, sich manchmal auch von einer anderen Branche den Spiegel vorgehalten zu bekommen.
Der berühmte Blick von außen, den bekommen wir heute Abend. Dann können wir zum Beispiel Grammatik korrigieren und wollen uns mit unserer eigenen Zukunft beschäftigen, also der Zukunft des Journalismus.
Die Mitarbeiter der PR-Agentur OSK aus Köln haben sich auf große Reise begeben und sich auch auf die Suche nach dem Journalismus der Zukunft gemacht. Sie haben 25 Köpfe des Journalismus interviewt und sie zur Zukunft der Branche befragt. Und herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel Übermorgen.
Kleiner Disclaimer vom Moderationsjuristen hier. Daniel ist einer der Befragten, ich ein zweiter, wobei nicht im Buch, sondern im dazugehörigen Blog. Das vorab. So, wir fragen uns jetzt aber erst einmal, warum beschäftigt sich eine PR-Agentur mit der Zukunft des Journalismus? OSK selbst sagt im Vorwort, weil sich Journalismus fundamental ändert und in Zukunft noch schneller wandeln wird. Eine Zäsur für unsere Gesellschaft.
Carsten Christian ist einer der Köpfe hinter diesem Projekt und was er bei dieser Reise über Medien gelernt hat, das erzählt er uns jetzt, denn er ist heute zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend, Carsten.
Hi Daniel, hi Dennis, danke für die Einladung.
Wir haben ja schon gerade zitiert, warum ihr gesagt habt, wir müssen uns mal mit der Zukunft des Journalismus beschäftigen, aber das musst du mal genauer erklären. Warum beschäftigt ihr euch mit der Frage?
Genau, Dennis ist ja gerade auch schon damit eingestiegen, dass Journalismus sich ändert, ist jetzt erstmal nichts Neues, das hat man auch so schon gehört, aber diese Änderung stoppt ja nicht, sie geht auch weiter und sie ist auch immer weiter gegangen. Nur weil die Medienlandschaft sich zwangsläufig verändert, hat das natürlich auch für uns als PR-Agentur in unserer Arbeit Auswirkungen. Und auf der anderen Seite ist eine Beschäftigung mit dem Medienwandel für eine professionelle PR, die einen modernen Journalismus bedienen will, natürlich auch logisch.
Ihr titelt im Vorwort mit großen Buchstaben gute Geschichten als Erfolgsformel. Ist das schon die Zukunft des Journalismus, die ihr herausgefunden habt?
Es ist ein ganz großer Teil davon auf jeden Fall. Also das Thema Storytelling, und zwar gutes Storytelling, kommt als roter Faden immer wieder. Das ist nicht der einzige, den wir immer wieder festgestellt haben. Es gibt auch ganz viele andere Punkte, aber Storytelling auf jeden Fall und gute Geschichten, um den Leser einzufangen, ist ein zentraler Punkt.
Habt ihr das Gefühl, dass das auch so über so einen Hype hinausgeht? Ich habe also in den vergangenen Jahren bei Storytelling hat man manchmal gedacht, ach komm jetzt, hör auf langsam, wir brauchen neue Begriffe.
Das kommt drauf an. Also wenn das Wort ohne Zusammenhang lose gefallen wäre, dann hätte es auch bei mir im Hinterkopf geklingelt. Aber es ist natürlich immer eingeordnet worden. Storytelling in Bezug auf verschiedene Formate oder Storytelling mit neuen Technologien wie Virtual Reality, wie Augmented Reality. Also es ist nie einfach, oder ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass es einfach so des Hinschmeißens wegen dahingeschmissen wurde. Und deswegen, glaube ich, ist der Punkt schon über dem eigentlichen Hype, den du auch zu Recht angesprochen hast, zentral, ja.
Was habt ihr noch über Journalismus und die Zukunft des Journalismus gelernt?
Also wie ich gerade angesprochen habe, natürlich, also es gibt einen roten Faden oder es gibt ein paar Punkte, die immer wieder kommen. Natürlich hat jeder der Interviewpartner ein bisschen andere Sichtweise und individuell geantwortet, aber 5 Punkte sind schon immer wieder mehr oder weniger aufgeploppt. Das ist einmal natürlich die Bedeutung von Social Media und Mobile. Und jetzt noch nicht so die Überraschungsexplosion, aber natürlich ist das immer wieder aufgeploppt. Dann der Siegeszug visueller Inhalte in dem ganzen Spektrum.
Sprich, selbst ja auch für Radiosender eine riesige Herausforderung, ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, alle möglichen Content-Formate irgendwie so, so zu schauen, wie man das für sein Medium einbauen kann. Und auch das ist ein zentraler Punkt gewesen, den viele angesprochen haben. Erstmal nichts ausschließen, nur weil es in der klassischen Sicht ausgeschlossen wird. So, Bild zum Beispiel für Radio. Also erstmal weiterdenken über den Tellerrand. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der sich wie ein roter Faden durchgezogen hat.
Jetzt kennst du all die Dinge, die euch genannt wurden aus den ganzen Fragen. Was fandest du besonders faszinierend oder was hat dich besonders überrascht?
Also eine Antwort ist mir ganz besonders im Kopf geblieben, und zwar von Vasily Gartov, das ist ein russischer Medienforscher, der im Grunde genommen gesagt hat, Print ist der am meisten unterschätzte Medienkanal. Das ist mir nicht besonders im Kopf geblieben, weil ich jetzt gesagt hätte, das glaube ich nicht oder was für ein Unsinn, sondern genau, weil er sich einem Medium zugewandt hat, von dem man so ein bisschen das Gefühl hat, viele kehren ihm gerade den Rücken zu, da trauen Print nicht zu, die Zukunft mitzugestalten.
Wegen der Diskussion ums Zeitungssterben zum Beispiel.
Genau, richtig.
Wie hat er das begründet?
Genau, und Gartow sagt jetzt eben, klar, für Weltnachrichten und für News, die überregional wichtig sind, ist das Netz einfach schneller. Aber gerade wenn es ums Lokale oder sogar ums Hyperlokale geht, kann Print einfach ein unglaubliches Potenzial schaffen. Dafür muss es aber so relevant sein, dass die Leute auch dann in ihrer Community oder in ihrer Gemeinschaft drüber sprechen, so wie sie es halt auf der Straße tun.
Ihr habt ja deutsche Kollegen gefragt, ihr habt internationale Kollegen befragt. Gab es da so ein bisschen auch Unterschiede in dem, wie sie geantwortet haben? Ist dir da was aufgefallen, dass so sich mit dem Thema unterschiedlich behandelt oder auseinandergesetzt wurde? Oder war das dann doch sehr ähnlich?
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die gerade die Amerikaner in ihrer Denkweise schon einen Schritt voraus waren, ohne den deutschen Kollegen da jetzt irgendwie die Butter vom Brot nehmen zu wollen. Das meine ich gar nicht. Aber manchmal war da in der Denke noch schon ein Twist drin, wo man gesehen hat, die haben sich nur schon noch mal mehr damit beschäftigt, auch wenn es um Investitionen in Technologie ging. Also erstmal investieren, bevor ich wieder was raushole. Aber natürlich auch, es ist insgesamt interessant. Wir haben mit Daisuke Furuta von BuzzFeed aus Japan, so heißt das Land, gesprochen. Und natürlich ist es interessant, auch mal Einblicke in Medien solcher Kulturkreise zu bekommen. Und gleich war das nie.
Das ist irgendwie sehr interessant, wenn man sich das mal so anschaut. Was war so ein Punkt, gab es so einen Punkt, wo du sagtest, so, boah, da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass das auch eine Rolle spielt?
Lustig, dass ich hier gerade vorm Mikrofon stehe und in einer Radiosendung. Es war tatsächlich Audio. Und auch wieder, also viele haben Audio auch als Medium genannt, das viel Zukunftspotenzial hat. Und auch hier wieder, nicht weil ich das nicht für möglich gehalten habe, oder ich hatte es einfach nicht so auf dem Schirm. Und wenn sie von Audio gesprochen haben, dann auch nicht alleine vom klassischen Radio, sondern von der Weiterentwicklung. Wie können wir Podcasts ändern? Wie können wir sie sogar individualisieren? Wie können wir sie auf die Nutzervorlieben zuschneiden? Und das sind alles Dinge gewesen, die ich super spannend fand, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie von, und noch nicht mal von Leuten, die beim Radio zwingend gearbeitet haben oder arbeiten, sondern auch von Printkollegen, von TV-Kollegen, von Professoren, die dieses Medium genannt haben. Das fand ich schon sehr spannend.
Jetzt habt ihr natürlich gezielt euch die Leute rausgesucht, mit denen ihr sprechen möchtet. Und es gibt einen großen Haufen weiterer Journalisten noch. Was denkst du über die nach den vielen Interviews? Beschäftigen sich Journalisten ernsthaft genug mit der eigenen Zukunft?
Doch, das hat man schon gesehen. Also ich habe bei keinem von denen, mit denen wir gesprochen haben, und das sind ja durchaus noch mehr, du hast es vorhin schon angesprochen, Dennis, als die im Buch sind. Insgesamt sind es bisher über 40. Da hatte ich jetzt bei keinem das Gefühl, dass das Lippenbekenntnisse gewesen wären. Also da war schon immer das Gefühl, dass sie einen inneren Drang haben, ihre Branche in den jeweiligen Sparten weiterzubringen. Was schon manchmal durchgekommen ist, war, dass sie haben anklingen lassen, dass das vielleicht noch nicht in ihrem ganzen Medienhaus, in ihrem ganzen Verlag durchdringend bei jedem Kollegen schon angekommen ist. Was ich an dieser Stelle auch gar nicht verurteilen möchte, weil bei immer mehr Arbeit, die ein normaler Redakteur erledigen muss und gleichbleibendem, wenn nicht weniger werdendem Gehalt, da würde ich, wenn ich höre, so mach jetzt nochmal Twitter, Facebook, Virtual Reality auch erstmal schlucken. Aber, und das war dann wieder der Umkehrschluss oder das Fazit vieler, sie haben schon gesagt, das ändert sich langsam. Also wir kommen schon jetzt in einen Modus, wo niemand mehr komplett sagt oder die wenigsten, das ist alles Unsinn, dieses Internet.
Also ein bisschen Twitter, Facebook und Virtual Reality machen wir auch gleich mit dir weiter, weil Christian bleibt noch ein bisschen bei uns zu Gast hier in einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Wenn sich eine PR-Agentur schon auf die Suche nach dem Journalismus der Zukunft macht, dann können wir da ja auch ein bisschen von profitieren, würde ich mal sagen.
Ne? Ja, wir haben gerade schon mit Carsten Christian von der Kölner Agentur USK über das Buchprojekt Übermorgen geredet. 25 Interviews findet ihr darin zur Zukunft des Journalismus. Du betreust für dieses Projekt, Carsten, bei euch auch ein eigenes Blog mit. Das ist das USK-Blog, da beschäftigt ihr euch auch stark mit dem Medienwandel. Lass uns doch mal gemeinsam auf ein paar neue Trends blicken. Welcher beschäftigt dich da zurzeit am meisten?
Also der neueste Artikel, wenn ich jetzt mal chronologisch einfach anfange, der bei uns auf
wir
dem Blog,
haben Zeit, ja.
Nein, nicht von vorne nach hinten, aber also. Der mir deswegen auch gerade im Kopf ist tatsächlich, da haben wir uns mit WhatsApp nochmal beschäftigt, also konkret mit dem Thema WhatsApp Newsletter, was natürlich das Oberthema Messaging ist. In Deutschland tatsächlich, zumindest habe ich das Gefühl, noch nicht so sehr genutzt, weil natürlich technisch schwierig in der Umsetzung. Aber es gibt Umfragen, die sagen, dass den User das gar nicht so sehr stört, wie viele vielleicht denken würden. Also in seiner, weil gerade WhatsApp ist halt in
der Privatsphäre. Dass da auch Nachrichten kommen von irgendwelchen Medienhäusern.
Genau. Nachrichten von Medienhäusern, Newsletter von Unternehmen. Also es gibt schon Studien, die sagen, wenn es nicht übertrieben wird, wird der Nutzer das annehmen. Und das haben wir uns mal angeguckt, wie das verbreitet ist. In Deutschland noch nicht so sehr.
Ich finde das auch ganz interessant. Ich glaube, beim Thema Messaging mache ich so zwei Beobachtungen. Nämlich einmal, dass grundsätzlich, glaube ich, sich auch die Kommunikation zwischen Medienhäusern und den Nutzern sehr stark auf Messaging nochmal dann verändern wird. So, gerade für Radiosender ist das heute eine Binsenweisheit, aber ich glaube, in anderen Medien ist das noch nicht so untergebracht worden. Aber beim Messaging zum Verbreiten von Inhalten sehe ich noch zwei ganz große Unterschiede. Manchmal, die Medienbranche, die hofft total auf diese Newsbots, so à la Facebook Messenger und so. Da kenne ich irgendwie noch nichts in Deutschland, was so richtig cool ist. Aber zum Beispiel die WhatsApp-Newsletter, die funktionieren so im Kleinen echt beeindruckend. Also ich glaube, die haben Öffnungsraten und Klickraten, wo ein klassischer Newsletter total neidisch drauf wäre, frage ich mich immer so, irgendwie scheint sich das zu widersprechen, aber irgendwie auch doch nicht so, ich weiß nicht, also wo da mal die Reise hingeht.
Ja, das ist genau das, was du angesprochen hast, Daniel, was echt spannend ist, weil Medienhäuser, also ich kenne auch die meisten WhatsApp-Newsletter eher von Medien als jetzt noch von Unternehmen, also da ist dann die Frage, okay, kommt das noch, sprich, oder wie nehmen die User das an, wenn es tatsächlich von einer Marke kommt und jetzt nicht konkret um News geht, sondern eher um Unternehmensnews.
Ich fand ganz spannend, was du eben über Audio gesagt hast. Das wäre vielleicht noch so ein weiteres Thema. Zusammengestellte Sendungen, zum Beispiel durch Algorithmen. Und da sind wir ja ganz schnell auch bei solchen Dingen, die jetzt Sprachassistenten beherrschen, von Alexa über Google Home bis zum HomePod. Ein sensationeller Name von Apple.
Das Zeremonieglöckchen muss ich einmal kurz läuten.
Dong, bling, bling.
Google Home kommt ja bald nach Deutschland, haben wir diese Woche erfahren.
Ja.
Und da ist so die Frage, wenn man zum Beispiel ja mit Alexa kann ich mir so mit meinen persönlichen News hinterlegen, die kommen dann aus einer Quelle. Bei Google Home, ich habe das Ding auch irgendwie immer in der englischen Variante zu Hause zum Testen. Wenn man danach nach Nachrichten fragt, dann weiß man jetzt gar nicht, wer hat die eigentlich zusammengestellt. So, also da kommen, glaube ich, ganz neue Fragen auf uns zu.
Und eigentlich sind das die spannenden Geräte, oder?
Ja, definitiv, weil zum einen glaube ich auch, weil der User sie nebenbei nutzen kann. Also sprich, er stellt sich seine Liste zusammen, der Algorithmus sucht das alles zusammen, er sagt was, spiel mir Sendung XY und kann dabei andere Dinge tun. Das ist ja unter anderem von Audio schon dann auch ein großer Vorteil. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, ist ja schon noch recht am Anfang, ist dann so eine Sache. Aber sich das jetzt noch nicht anzugucken, wäre, glaube ich, auch ein Fehler. Also man sollte es schon auf dem Schirm haben.
Ich wäre auch mal gespannt, wir hatten ja mal drüber gesprochen auch, über das Thema, über dann Thema Unternehmenskommunikation, ob das auch in dem Bereich spannend wäre. Und das hat erstmal, als du das mal so angesprochen hattest, hat das einfach mal so einen Prozess ausgelöst, wo ich so dachte so, das Interessante ist, wenn ich jetzt ja so eine Alexa oder so ein Google Home oder ein HomePod nutze, dass ich dann in dem Moment ja in einer ganz anderen Hörsituation bin, als wenn ich zum Beispiel sonst am Bildschirm, auf dem Smartphone-Bildschirm oder so Inhalte konsumiere. Das ist ja viel, entweder will ich ganz gezielt eine Antwort haben oder ich will mich einfach durchführen lassen, so, ne? Also das ist so von den Hörgewohnheiten, glaube ich, auch unterschiedlich, auch wie zum Beispiel, glaube ich, Radio gehört wird.
Definitiv. Du hast gerade gesagt, wir haben ja drüber gesprochen. Kommt auch noch bei uns auf dem Blog das Interview.
Wird ja gleich alles mitgeschrieben.
Genau. Und ja, da hatte ich mir auch dazu das damals angesprochen, dass nicht drüber nachgedacht, dass man jetzt, das ist das gleiche Prinzip wie eigentlich überall. Man darf Unternehmen, Medien, wer auch immer, sollte jetzt nicht auf ein Format aufspringen, nur weil es da ist, sondern gucken, passt alles drumherum auch für mich. Die Hörgewohnheit. Also im Unternehmen bringt es ja nichts, da einen Podcast zu machen, wenn es dann beim User nur nebenbei herdudelt.
Was glaubst du, was ist unterschätzter? Oder überschätzter, Entschuldigung, ich wollte überschätzt fragen. Was ist überschätzter, Virtual Reality oder Influencer?
Oh, das ist eine gemeine Frage.
Ich wollte die Gelegenheit geben, zu entscheiden, worüber wir jetzt sprechen.
Was ist überschätzter? Ich glaube tatsächlich, Dennis, du möchtest darauf hinaus, ob eins von beiden Hypebird ist. Ich sehe das nicht so. Wenn ich mich entscheiden müsste, aber auch nur aktuell, wegen den noch nicht ganz so ausgereiften technischen Möglichkeiten, würde ich Virtual Reality sagen, aber nur auf einen begrenzten Zeitraum. Ich glaube, das wird noch groß. Es ist nur gerade nicht nötig. Jedes Mal, wenn da irgendwie ein kleines neues Schräubchen umgestellt wird, da durchzudrehen.
Aber ja. Da habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen, das ist so auch ein Medienanbietertraum, Virtual Reality, der aber irgendwie sich noch nicht auf die Nutzer verbreitet hat. Liegt es an den fehlenden Angeboten, dass das alles noch zu kompliziert, zu teuer ist?
Ich glaube, das ist das zu teuer ja sogar noch nicht mal. Das kommt halt drauf an. Es gibt ja schon Brillen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so hochwertig sind, aber wenn man es ans Cardboard denkt. Also ausprobieren kann es ja schon jeder. Nur es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis es diesen Übersprung schafft. Und sprich vor allen Dingen auch, bis es vernünftige Angebote gibt, die dann, also im Sinne von Apps, wo man dann wirklich mal was Cooles sieht und wo man sich wirklich reingezogen fühlt. Und wenn das soweit ist, ist das absolut kein Hype-Wort mehr. Also dann bietet das, wo wir wieder beim Thema Storytelling sind, schon wieder ganz neue Möglichkeiten, sowohl für Medien als auch für Unternehmen und Marken. Denn ein Produkt kann man dann über Entfernung so erlebbar machen, ohne dass es physisch vor einem ist, wie es sonst gar nicht anders gehen.
Und die Influencer? Bleibt ja jetzt als PR-Karl ja nicht viel zum Antworten übrig.
Naja, ich würde schon sagen, wenn es anders wäre. Also auch da hat sich, glaube ich, der Gott sei Dank mittlerweile die Wahrnehmung geändert. Nämlich diese stupide Wahrnehmung nur oder diese Fokussierung nur auf Reichweite. Denn das ist definitiv, also von einem Kanal. Das ist
eine Debatte der vergangenen Wochen sehr stark.
Genau, jemand hat 25.000 Follower auf Instagram und das ist das Einzige, wo ich als was auch immer Medium, Unternehmen, Marke drauf achte, das ist definitiv falsch. Und ich glaube, diese Wahrnehmung ändert sich auch gerade. Gerade auch wegen der Debatte, du hast es gerade angesprochen, Dennis, über Fake-Influencer. Weil jetzt, ich meine, das ist eigentlich nichts Neues, aber jetzt wird den Leuten bewusst.
Die haben eigene Fans eingekauft?
Ja, genau. Also im Grunde genommen ist es, es gibt in Russland sogar, ich weiß, einen Automaten, wo man für, keine Ahnung, umgerechnet einen Euro, 100, also wirklich einen Automaten, 100 Follower kaufen kann, die es natürlich nicht gibt. Das sind gefälschte Profile.
Ja.
Das ist eigentlich, der Automat ist schon jetzt was Spezielles, aber dass das geht, da gibt es tausende Anbieter für, das ist ganz vielen Leuten, glaube ich, jetzt erst bewusst, obwohl es eigentlich keine Neuigkeit ist. Und damit ist halt diese Reichweitengeschichte, wenn man es nicht überprüft, also ist der organisch gewachsen, macht der vernünftige Sachen, passt der zu mir, völlig passé.
Ich war vor 2 oder 3 Wochen im Profil von einer jungen Instagram-Nutzerin, Anfang 20 oder so, gut 1000 Follower und nur ein Wort in der Kurzbiografie, Influencer.
So. Ja. Ihr habt ein neues Projekt, was ihr gerade vorbereitet. Und das schauen wir uns gleich an, zusammen mit Carsten Christian von der Agentur OSK. Denn das nächste Projekt ist in Planung. Auch da können wir Medienmacher was lernen. Und das klären wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien.
Carsten Christian von der Kölner Agentur OSK ist weiter hier bei uns und wir haben schon gerade erfahren, wir haben über euer Buch gesprochen, über euer Blog gesprochen und ihr habt ein weiteres Projekt in der Pipeline, was sich mit der Zukunft auch von Medien beschäftigt und
ja,
zwar
im weitesten Sinne.
Im Messenger-Sinne.
Richtig.
Ihr habt ein Buch und dafür geht es ein bisschen in Richtung China. Was plant ihr?
Genau, also Übermorgen ist ja ein Printbuch. Jetzt arbeiten wir gerade an einem E-Book zum Thema WeChat. Wir haben das letztes Jahr schon zu Snapchat gemacht, einfach um alles zusammenzufassen, was man wissen kann, sollte, müsste über die App. Und jetzt geht's um WeChat.
Ich weiß über WeChat nicht so viel, außer dass es die Über-App in China ist, dass man damit alles machen kann. Ich kann nicht nur kommunizieren, sondern ich kann auch meine Strafzettel bezahlen, habe ich mal gehört.
Und jetzt das große Vorbild für den Facebook Messenger in letzter Zeit. Das weiß ich auch.
Genau, richtig. Die App zeigt im Grunde genommen, also wenn ich euch eine Rückfrage stellen darf, wie viele Apps habt ihr so auf eurem Handy und wie viele nutzt ihr davon?
Also 40 und ich nutze 10.
Genau, der Bruch, also der Anteil ist relativ klein, bei dir wahrscheinlich auch,
Daniel. Ja, ich habe 41 Apps auf meinem Smartphone.
Oh, ich habe 42, ich habe nochmal gezählt.
Immer eine mehr als du.
Ich nutze 9.
Nein, und WeChat zeigt einfach, in welche Richtung das gehen kann. Ich glaube, wenn ihr eine App auf eurem Handy hättet, die alles oder zumindest einen Großteil dieser Aufgaben übernehmen könnte, würdet ihr die anderen gar nicht haben. Und da zeigt WeChat, in welche Richtung es gehen kann. Denn wie du sagst, Daniel, du kannst einkaufen, du kannst ein Taxi bestellen, du kannst chatten, das ist auch eine Art Social Media, da gibt es einen Bereich für. Ja, und wie gesagt, warum 1000 Apps übertrieben gesagt haben, wenn eine reicht?
Wenn ich WeChat hier in Deutschland öffne, ist es ziemlich langweilig. Da kann ich, glaube ich, nur schreiben. So, ne? Also zum Beispiel so diese ganzen Unternehmenspräsenzen und so, die sehe ich da gar nicht. Und ich habe irgendwie mal gehört, vielleicht kannst du das ein bisschen sagen, dass mittlerweile so Unternehmenspräsenzen da unglaublich wichtig auf der Plattform sind, was E-Commerce angeht.
Definitiv. In China geht ohne WeChat eigentlich auch für ein Unternehmen kaum noch was. Also die meisten Unternehmen, also zumindest ein Großteil, die legen erst einen WeChat-Account an, bevor die sich eine... Oh, jetzt bin ich an irgendeinem Knopf.
Das hatten wir noch nie, das ist klasse.
Jetzt habe ich beim Gestikulieren zwischen an einen Knopf.
Zwischen jedem Aspekt, den du nennst, bitte immer den Trenner einspielen.
Oh, ich schiebe das mal zusammen. Wir können das mal kurz erklären. Also Carsten steht an dem Platz, wo unsere Nachrichtensprecher immer stehen auch. Und es gibt so 4 Knöpfe und auf einem steht Trenner, auf einem steht Wetter und auf dem anderen, da steht und sonst. Willst du mal auf und sonst drücken?
Ja. Toll, so. Und ich bin beim Wildgestikulieren gerade drangekommen. Naja, zurück zum Thema. Wenn ich mich jetzt noch konzentrieren kann. Nein, auf jeden Fall, sie legen eher ein WeChat-Profil an, als dass sie ein Unternehmen erstmal eine Website anlegen. Weil die Leute einfach ständig da online sind. Und die gucken eher da, was bietet mir das Unternehmen. Es gibt Service-Accounts, wo man Arzttermine machen kann. Und es gibt natürlich Unternehmensprofile, wo man Fragen stellen kann und sich mit dem Unternehmen verknüpft.
Wer sollte sich denn mit WeChat aus seiner Sicht hier in Deutschland auseinandersetzen?
Naja, also jeder, der schon mal gucken will, in welche Richtung die zukunftsgerichtete Kommunikation, Messenger-Kommunikation gehen kann. Ich kann dir jetzt oder euch jetzt nicht sagen, nächstes Jahr ist es soweit, dann schwemmt WeChat oder eine Kopie hier auf den Markt und alles wird nur noch darüber passieren. Aber das ist eine Möglichkeit. Also warum sollte, und wenn es WhatsApp ist oder wenn es der Facebook Messenger ist, warum sollten sie das nicht integrieren? Ein System oder ein Konzept, das in einem Land wie China so erfolgreich ist.
Da bin ich auch mal gespannt. Was glaubst du, so diese massive Verbreitung hat bestimmt was mit den Funktionen zu tun, aber inwieweit hat es vielleicht auch geholfen, dass es einfach ein restriktives System ist? Habt ihr euch damit auch auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Das wird auch... Das verschweigen wir natürlich nicht, dass es einfach keine starke Konkurrenz gibt. Mhm. Was ganz gut ist oder den Vorteil, den wir haben ja auch ein Büro in Peking. Mhm. Das heißt, wir haben einfach Kollegen, die WeChat jeden Tag benutzen und auch Redakteure, die dort arbeiten und uns quasi Input liefern, die wirklich, also nicht nur in der Theorie darüber schreiben, sondern sie wissen einfach, wie das funktioniert. Und natürlich erwähnen wir auch, ja, die Konkurrenz Situation ist natürlich eine andere als hier. Und wie gesagt, vielleicht ist es gar nicht WeChat, das hier auf den Markt schwemmt. Aber das System, eine App für alles, hätte ich als Kommunikator und Publisher auf jeden Fall mal im Blick.
Mark Zuckerberg würde es auch gerne so haben.
Ja, ich habe ja gerade über den Facebook Messenger schon gesprochen. Dann wäre Google noch ein anderer Player. Das sind ja so die zwei Großen. Und da merken wir ja im Mediengeschäft schon, dass da auch eine gewisse Abhängigkeit mittlerweile besteht. Also wenn Medien zum Beispiel nicht in Social Media gehen würden, je nachdem bei welchem Medium wir landen, dann würden denen ja auch schon eine ganze Menge Nutzer auf der Website stiften gehen mittlerweile. Wie siehst du diese Abhängigkeiten, die da auch eine Rolle spielen.
Jetzt generell auf Social Media oder auf WeChat?
Gegenüber den von Medien oder für deinen Fall auch Unternehmen gegenüber diesen Anbietern Facebook und Google.
Naja, man kann die jetzt, natürlich kann man sie nicht aus dem Auge lassen. Es ist definitiv so. Ein anderer Kollege, Journalistenkollege, ich muss gestehen, ich habe gerade nicht im Kopf, wer es im Buch ist, hat gesagt, am Ende gewinnt immer die Plattform. Im Moment ist es auch definitiv noch so. Da ist die Frage, wie schaffen Medien den Twist, da rauszukommen? Wie schließen sie sich zusammen, um vielleicht einen Gegenpol, jetzt nicht eine Revolution, aber zumindest eine Kraft zu bilden, um in eine vernünftige Diskussion mit den Netzwerken zu kommen? Denn im Moment besteht zumindest faktisch, wenn auch nicht finanziell, eine Abhängigkeit. Weil, wie du sagst, wenn ich nicht da bin, dann finde ich nicht statt.
Vielen Dank für deinen Besuch,
Carsten. Vielen Dank für die Einladung.
Es hat großen Spaß gemacht, die Einblicke. Wir können euch auch noch die Internetadresse empfehlen. usk.de/blog ist, glaube ich, die Adresse, wo man dann auch noch mal ein paar Texte, die du erwähnt hast, nachlesen kann.
Genau.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön, und ich drücke hier auch auf keine Knöpfe mehr.
Yes, aber wir.
Guck mal, Dennis, was, wenn ich jetzt mal hier drauf drücke, was da kommt.
Eieiei, ich sag mal so einen Herrn Pähler-Satz, wenn es denn sein muss.
Ja, wir spielen wieder und das Tolle ist, ja, fürs Quiz haben wir wieder Besuch und zwar Clemens Draxler ist da. Guten Abend, Clemens.
Das bin dann wohl ich.
Ja, Clemens, muss man kurz erklären, ist gerade in Deutschland, macht ein Praktikum und ist Medienstudent in Wien und guckt mal, wie wir hier uns so schlagen. Wie war jetzt so dein Eindruck, hier in dieser einen Stunde, was mit Medien machen wir, das ist schon ganz okay?
Kann der ORF das auch so?
War ganz gut. Ich meine, ich bei meinem Studentenradio kriege das eh nicht gut hin, aber ich mag den Profis ja nichts. Ich stehe den Profis manchmal in nichts nach.
Ja. Ah, sehr gut. So, ich bin jetzt mal gespannt, Dennis. Wir kriegen jetzt nämlich dann heute mal österreichische Fragen um die Ohren gehauen,
ja,
um uns
da genau, auch mal auf diesem Gebiet machen. Ein paar ganz gemeine Fragen für euch überlegt. Ich habe den Daniel ja schon vorgewarnt, dass ich hauptsächlich österreichische Fragen stellen werde.
Dann aber ist die Antwort Corinna Milborn.
Die einzige österreichische Journalistin, die du kennst? Nein, aber um hier fair zu bleiben, fange ich mal mit einer anderen Frage an. Aha. Seid ihr zwei bereit?
Ja.
Gut, und zwar, wie heißt die US-amerikanische Moderatorin, die von Donald Trump kürzlich als Verrückte mit niedrigem IQ bezeichnet wurde?
Geht die Frage mal an uns beide? Und der erste gewinnt Megyn Kelly.
Die Frage ist an euch beide,
genau. Ja. Was?
Megyn Kelly?
Ist das so?
Ist falsch.
Ist falsch, achso.
Daniel?
Christina Dunst von der DPA.
Auch falsch. Soll ich sie auflesen oder ja, soll ich einen Tipp geben?
Sag's gerne.
Okay, das ist Mika Brzezinski von MSNBC.
Guck mal.
Stimmt.
Mhm. Megyn Kelly war die von Fox zu NBC gewechselt ist.
Okay.
Genau, ja.
Da versuchen wir uns mal die nächste Frage. Das hätten wir wissen können.
Gut. Frage Nummer zwei, die hat Deutschland Bezug. Die solltet ihr vielleicht beantworten können. Und zwar.
Hast rausgehört im Unterton, ne? Dass wir es jetzt mal anstrengen sollen, okay.
Naja, es ist eher eine Sportmedienfrage. Mal schauen, wie.
Das war's für mich.
Du hast vorher noch geprahlt, dass du gerade vom Sport kommst.
Ich komme vom Sport, deswegen weiß ich das.
Gut. Also, die UEFA Champions League wird ab 2018 nicht mehr im deutschen Free TV zu sehen sein. Die Rechte daran haben Sky und welcher neuer Sportstreaming-Dienst?
Amazon Prime.
Das ist kein Sport.
Nein, das ist dieser. Wie heißt der? Der hat auch schon Basketball und so.
Genau, ja, der hat viele verschiedene
Sportarten. Sport mit D. Der hat vier Buchstaben und fängt mit D an. Reicht das? Ja, ja. Aber ich weiß nicht mehr.
Einen halben Punkt würde ich dir dafür geben. Für den ganzen reicht es nicht. Aber es ist DAZN geschrieben. Ja. Es ist DAZN.
Siehst du?
Ah.
Halber Punkt. Schön. Damit bin ich schon vorne.
Gut, Dennis.
Du hast mehr Apps, ich mehr Punkte.
Gut, dann die dritte und letzte Frage. Da muss jetzt doch ein bisschen Österreich-Bezug rein. Mal schauen, ob ihr die vielleicht beantworten könntest, ausnahmsweise mal. Und zwar, welcher deutsche Rapper war bei der österreichischen Castingshow Die große Chance Juror? Wer ist in der Jury gesessen? Welcher deutsche Rapper?
Ach, Juror, okay. deutscher Rapper, wir haben ja so viele.
Kann das überhaupt ein ernstzunehmender sein?
Einer, der in Österreich.
Der hat keine Haare, oder?
Oh ja.
Doch, hat er. Mhm. Ein Rapper, der in Österreich, ein deutscher Rapper, der in Österreich.
Genau. Und?
DJ Bobo.
Haare hat.
Er ist, glaube ich, sogar gerade in den Charts. Also, ihr kennt ihn auf jeden Fall.
Ja, ich
glaube ich auch.
Oh. Ja.
Der hat Haare. Zeigt er auch sein Gesicht, ja. Der zeigt sein Gesicht. Ja.
Crow.
Nee, eben nicht. Crow zeigt sein Gesicht nicht.
Also, ja, ja.
Er fängt mit S an.
Sag's uns.
Carsten zeigt auf, möchte sich nochmal melden. Ja. Er weiß es.
Ist mein Mikrofon auf?
Ja, jetzt.
Ich kenne nur einen Rapper mit S, der mittlerweile sein Gesicht zeigt.
Ist es Sido? Sido?
Es ist richtig, ja?
Ich hab fair.
Das ich glaube, dass Carsten die Antwort gewusst hat. Also eigentlich gewinnt er dieses Quiz.
Sollen wir sagen, es ist eigentlich. Dennis, das hatten wir noch nie. Wir beide treten an.
Und sein Carsten gewinnt.
Also, herzlichen Glückwunsch, Carsten.
Danke.
Also, das ist auch ganz einfach, das, warum ich heute echt nicht so gut drauf war. Ich bin einfach noch so restfett, das muss man echt
absolut sagen.
Ja. Ein deutscher Begriff.
Das war's für heute, Dennis.
Ich habe mich gefreut. Nächste Woche wieder hier mit Herrn Päder.
Ja.
Und dir.
Und da sind wir schon sehr gespannt, was Herr Päder uns dann auch nach seinem Urlaub mitbringen wird an medialen Themen. Ich glaube, er kommt dann von seinem Sofa, hat sehr viel Fernsehen gesehen und tolle Ideen, was wir hier in Was mit mir besprechen.
Und vielleicht gute Laune.
Clemens, Carsten, danke für euren Besuch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Bis nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.